Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Allein heute waren 10 Stunden Gespräche anvisiert. Morgen und Ende der Woche soll es weitergehen, das Ausloten, ob es sich lohnt, aus Sondierungsgesprächen auch Koalitionsverhandlungen zu machen. Keine Frage, SPD, Grüne und FDP geben sich zumindest Mühe, auf ein Regierungsbündnis zuzusteuern, ohne dabei auch nur ein Wort über den möglichen gemeinsamen Kurs zu verraten. Währenddessen versuchen sie bei der CDU die Quadratur des Kreises. Einerseits nach wie vor verlässliche Regierungsfähigkeit und Bereitschaft zu signalisieren, falls die Option Jamaika doch noch um die Ecke kommt. Und gleichzeitig nach diesem Wahldebakel einen Neuanfang zu ermöglichen, der das verlorene Vertrauen der Wählerschaft zurückgewinnen soll. Heute legte sich die Parteiführung jedenfalls die Rahmenbedingungen für den Erneuerungsprozess zurecht. Der komplette Bundesvorstand soll neu gewählt werden auf einem Parteitag Ende des Jahres. Ob damit zunächst erstmal die eigene Basis befriedet werden kann? Einzelheiten von Kirsten Gierschek.
Hier hängen sie noch, die Wahlplakate. Kreisvorstandssitzung der CDU Gotha in Thüringen. Das Wahldebakel ihrer Partei, das wäre nicht nötig gewesen, finden sie hier.
Hätte die CDU auf die Basis gehört, dann hätten wir Kanzlerkandidat Söder gehabt und dann hätten wir auch mehr als 30% der Stimmen eingefahren.
Ganz weit im Westen, in Niederpleis im Rhein-Sieg-Kreis, fällt die Analyse etwas anders aus.
Das war mit Sicherheit nicht ein Kanzlerkandidat Armin Laschet alleine.
Doch in der Schlussfolgerung ist man sich mit den Thüringern einig.
Es geht jetzt darum, dass sich die Partei neu aufstellt für die kommenden Jahre. Und da ist es auch absolut richtig, dass die Basis in den Prozess mit eingebunden wird. Wer soll das Gesicht der Partei in den nächsten Jahren und darüber hinaus sein?
Wählen muss den neuen Parteichef ein Parteitag. Ob die Mitglieder davor befragt werden, darüber soll Ende Oktober eine Konferenz der CDU-Kreisvorsitzenden befinden. Das hat der CDU-Bundesvorstand heute beschlossen.
Das ist auch nicht eine Last, dass die Parteibasis eingebunden wird, sondern aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Niemand soll den Eindruck erwecken, als könnte man die Parteibasis jetzt beiseite schieben.
Auch der komplette Bundesvorstand der Partei soll neu gewählt werden. Wer für eine Basisbeteiligung ist, verbindet damit auch eigene Vorstellungen.
Ich wünsche mir, dass wir jünger und weiblicher werden, um auch gerade jüngere Wählerschichten noch besser ansprechen zu können.
Bislang allerdings sind die möglichen Kandidaten für den Vorsitz alle männlich und nur einige jünger. Und noch hat keiner von ihnen seine Kandidatur offiziell erklärt. Wenn es zu einem offenen Wettbewerb um den Parteivorsitz käme, könne das die Partei und die beteiligte Basis allerdings auch weiter spalten.
Naja, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht den Laden zerlegen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und vor allen Dingen haben wir da dann wieder neues Zutrauen als CDU, wenn wir uns über die Inhalte in diesem Land sorgen und darüber Vorschläge machen und nicht nur mit uns selbst beschäftigen.
Sehen Sie eine Chance, dass die möglichen Kandidaten sich einigen und eine Teamlösung kommt?
Nein, das sehe ich nicht.
Eine Teamlösung, ein Konsenskandidat nicht in Sicht. In Gotha sehen Sie Friedrich Merz als Favoriten der Basis. Aber der Kreisgeschäftsführer will noch lieber einen bisher weniger bekannten Kandidaten.
Ich bin aber der Meinung, dass wir jetzt gucken sollten, dass wir vor allem junge Leute an die Spitze der Partei bekommen. Und da ist meiner Meinung nach Carsten Linnemann, auch mit seiner Erfahrung und als MIT-Chef, eine richtige Wahl.
Der Chef der Mittelstandsunion. Auf ein wirtschaftsliberales Profil ist man hier im Ortsverein nicht festgelegt. Übrigens auch nicht auf den eigenen Wahlkreisabgeordneten Norbert Röttgen. Wichtig ist ihnen Geschlossenheit nach einer Basisbefragung.
Wenn es mehrere Kandidaten gibt, was ja heute noch nicht feststeht für den Bundesvorsitz, dann sollten die Kandidaten, die dann unterliegen, auch beim Bundesparteitag nicht mehr antreten.
Egal wie die Wahl ausgehen wird, wer gewählt ist, ist gewählt. Dann hat man dahinter zu stehen und hat das Ganze zu vertreten.
Ob das dem Team CDU diesmal gelingt? Beim dann dritten Parteivorsitzenden in 3 Jahren.
Tja, wie geht's weiter bei der CDU? Darüber habe ich am Abend mit dem Generalsekretär Paul Ziemiak in Berlin gesprochen. Guten Abend, Herr Ziemiak.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Die ganze Parteispitze soll also neu gewählt werden. Jetzt mal nur zum Verständnis. Das schließt also auf jeden Fall auch den Vorsitzenden ein und Armin Laschet wird auf keinen Fall Parteichef bleiben.
So ist es.
Ich frage deshalb, weil diese Option, dass die Ampelsondierungen doch scheitern und dann plötzlich Jamaika wieder eine Option wäre, die scheinen Sie sich ja vorzubehalten, oder?
Ja, wir sind bei dieser Wahl Zweiter geworden. Wir haben diese Bundestagswahl nicht gewonnen. Dieses Ergebnis ist für uns bitter, aber wir haben auch ein Angebot gemacht, denn es gibt mehrere Koalitionsmöglichkeiten und wir glauben, dass Jamaika eine Riesenchance wäre für dieses Land. Und wir haben sehr konzentriert als CDU und CSU die Gespräche vorbereitet. Wir haben sie geführt mit FDP und Grünen und jetzt wird eben eine andere Konstellation sondiert und unser Angebot bleibt bestehen. Und nicht nur die Union hat die Nummer von Armin Laschet, auch FDP und Grüne, und sie wissen, an wen sie sich wenden können.
Ja, aber sehen Sie, das ist genau das, was ich meine. Das klingt eben nicht nach einem wirklichen Neustart, nach dem Motto, wir haben die Wahl verloren, wir müssen jetzt gucken, wie wir neu anfangen, sondern nach Zeitgewinn, nach, naja, wir schauen mal, ob nicht vielleicht doch was geht. Warum nicht eine klare, entschlossenere Entscheidung?
Es gab heute eine klare und entschlossene Entscheidung. Wir werden einen Parteitag durchführen. Wir werden
aber
jetzt
wenn
als
Armin Laschet über Jamaika nochmal Kanzler würde, dann bliebe er Parteichef.
Wir werden jetzt erstmal mit den Kreisvorsitzenden sprechen. Da geht es auch um die Frage der Mitgliederbeteiligung. Viele wünschen sich eben mehr Mitgliederbeteiligung als bisher. Und für uns war klar, dass der ganze Bundesvorstand neu gewählt werden muss, denn er braucht eine neue Legitimation. Und nochmal, ja, dazwischen bleibt unser Angebot bestehen für Gespräche zu Jamaika. Armin Laschet hat aber auch klar gesagt, es hängt nicht an Personalfragen, sondern es geht um das Richtige für dieses Land. Wir haben ein Angebot gemacht und deshalb geht es da um Inhalte.
Aber dann nochmal zum Verständnis. Das würde bedeuten, selbst mit einem so angeschlagenen Armin Laschet, wie er derzeit dasteht, würden Sie dann versuchen, die Kanzlerschaft zu gewinnen? Oder würden Sie dann einen anderen Kandidaten ins Rennen schicken?
Als erstes würden wir dann darüber sprechen, was wollen wir in diesem Land bewegen? Was kann die richtige Verbindung von Erneuerung und Stabilität sein? Und wir haben unsere Punkte klargemacht in den Gesprächen auch mit den Grünen und mit der FDP, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ich glaube, beim Thema Klimaschutz, da sind wir sehr gut aufgestellt. Da müssen wir viel noch bewegen. Und gleichzeitig haben wir auch gesagt, wo unsere roten Linien sind. Nochmal, wir würden dann in die Gespräche gehen und zuerst über Inhalte sprechen, dann über Personen. Und deswegen sagen wir auch erst das Land, dann die Partei. Aber wir haben uns heute eben auch mit der Partei beschäftigt. Denn dieses Ergebnis muss man doch sehr ernst nehmen, dieser Bundestagswahl, und die Konsequenzen daraus ziehen. Das heißt, auch eine neue Aufstellung für die Union und vor allem auch die Aufarbeitung dieses Wahlergebnisses.
Verstehe, dass Sie die Inhalte nach vorne ziehen, aber ich würde es gerne noch einmal von Ihnen hören. Das heißt, personell ändert sich dann nichts, wenn Jamaika wirklich besser eine Möglichkeit wäre.
Wir würden dann darüber sprechen, wie wir uns dann in einer möglichen Bundesregierung aufstellen würden. Aber es geht doch jetzt darum, erstmal zu überlegen, gibt es diese Möglichkeit? Ich sehe sie momentan nicht, weil gerade werden Gespräche geführt zwischen SPD, FDP und Grünen. Und wir haben, wie gesagt, ein Angebot unterbreitet. Und dann würden wir in diese Gespräche gehen. Auf Seiten der CDU ist Armin Laschet der Ansprechpartner und das bleibt er auch. Und wie wir dann eine Bundesregierung bestücken würden, dann würden wir gemeinsam beraten als CDU und CSU.
Das heißt aber auch, dass Sie jetzt das Verfahren, wie zukünftig sowas entschieden wird, das geklärt werden wird gerade. Und da reden wir ja darüber, wie die Basis besser eingebunden werden könnte. Für was sind Sie denn? Mitgliederbefragung oder wieder eine Gremienentscheidung?
Ich finde, das ist jetzt der richtige Weg, mit den Kreisvorsitzenden darüber zu sprechen, denn die haben ja das Ohr, vor allem an der Basis, erleben jetzt ja auch die Stimmung, wie sie gerade ist. Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, dann kann ich Ihnen sagen, ich war nie ein großer Freund von Mitgliederbefragung, weil ich glaube, dass der Bundesparteitag ein sehr gutes Instrument ist. Ich habe aber auch gespürt in den letzten Tagen, wie groß der Wunsch ist nach mehr Mitgliederbeteiligung, und deswegen würde ich das nicht ausschließen, und deshalb gehe ich auch sehr offen in die Kreisvorsitzendenkonferenz und wir werden dort besprechen, was der beste Weg ist.
Die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet, die war ja eine Gremienentscheidung, auch gegen vielleicht den Willen so mancher an der Basis für eben Armin Laschet und gegen CSU-Chef Markus Söder. Von dem gab es dann im Wahlkampf immer wieder Sperrfeuer. Glauben Sie, dass ein Mitgliedervotum, wenn es denn dazu kommt, die Schwesterpartei dann besser einbinden könnte?
Also wir sprechen jetzt als erstes darüber, was ist wichtig für die Union. Und da sprechen wir über eine neue Führung und dann über eine stärkere Beteiligung der Basis. Das ist unsere Angelegenheit als CDU. Und dann werden wir sicherlich auch darüber zu sprechen haben in Zukunft, wie kommen wir zur Kanzlerkandidatur beim nächsten Mal. Wie können dort bessere Verfahren gewählt werden, damit wir dann kräftig auch in den Wahlkampf gemeinsam starten können.
Das würden Sie dann aber auch mittragen, wenn es sich dann so rausschält, dass eine Mitgliederbefragung, eine Basisbefragung eben auch gegen das Votum vielleicht der Parteiführung ausgehen würde.
Sie meinen jetzt beim Parteivorsitz oder bei der Kanzlerkandidatur?
Sowohl als auch.
Naja, also erstens bei der Frage des Parteivorsitzes, wenn das so gewünscht würde von den Kreisvorsitzenden und von der Mehrheit auch der Mitglieder, dann selbstverständlich, dann kann ich das gut verstehen. Und deshalb kommen wir ja zusammen. Es wäre ja furchtbar, wenn man sich vorher festlegen würde, man beruft die Kreisvorsitzenden ein und hat schon eine vorgefertigte Meinung. Das wollen wir gemeinsam diskutieren. Deswegen von meiner Seite dort eine absolute Offenheit. Und bei der Frage der Kanzlerkandidatur muss es ja auch gleichberechtigt zwischen CDU und CSU geschehen. Das ist etwas, was man gemeinsam besprechen muss. Sonst würde ja immer die CDU auch die CSU überstimmen können.
Herr Ziemiak, vielen Dank für das Gespräch nach Berlin.
Ich danke Ihnen.
Er ist nicht der erste Chef, der seiner Partei den Rücken kehrt. In der noch jungen Parteigeschichte ist er nach Bernd Lucke und Frauke Petri nun der dritte Vorsitzende, der die Partei auf einen gemäßigteren Kurs bringen wollte, sich dann doch bedrängt sah von den radikaleren Kräften der AfD und eben hinwarf. Jörg Meuthen tritt im Dezember nicht mehr zur Neuwahl des Parteivorstands an. Über die Auswirkungen dieser Ankündigung Sarah Frühauf.
Blanke Wut von Teilen der Partei beim AfD-Parteitag in Kalkar im November 2020 auf Parteichef Meuthen und dessen Generalabrechnung.
Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten. So geht das nicht.
Und nun, fast ein Jahr Streit später, Rückzug Meuthens. Beim nächsten Parteitag im Dezember tritt er nicht mehr für den Parteivorsitz an, begründet den Schritt nicht, gibt den Delegierten aber per Mail mit auf den Weg. Mögen Sie eine besonnene Wahl treffen und vernünftige Vorstandsmitglieder wählen, die unsere Partei als entschiedene Rechtsstaatspartei und als starke und einzige entschlossen freiheitlich-konservative Kraft weiter voranbringen. Die Reaktion in den eigenen Reihen, zum einen, das sei kein guter Tag für die AfD und auch Verständnis für den Schritt.
Man könnte auch sagen, 6,5 Jahre an der Spitze der AfD ist vielleicht so ähnlich wie 65 Jahre Leben, also das ist schon sehr intensiv.
Zum anderen auch Freude, wie vom ehemaligen Brandenburger AfD-Vorsitzenden Kalbitz, der von einer guten Entscheidung schreibt. Kalbitz, laut Verfassungsschutz Rechtsextremist, wurde auf Betreiben Meuthens aus der Partei ausgeschlossen. Die Notwendigkeit, sich mehr von den Extremen abzugrenzen, die es vor allem in den Ostverbänden gibt, sieht Co-Parteichef Kupala selbst aus Sachsen offenbar nicht.
Ich repräsentiere die gesamte Partei und das wird auch meine Aufgabe in Zukunft sein. Wie Sie wissen, werde ich wieder für den Bundesvorstand antreten und werde genau diese Linie auch persönlich weiterfahren.
Nur wer kandidiert noch? Nordrhein-Westfalens AfD-Landeschef Lukassen kann sich eine Kandidatur vorstellen. Einst war er an der Seite Meuthens. Mittlerweile ist er auf Annäherungskurs mit der in weiten Teilen extremen Ost-AfD.
Wenn es in einer Doppelspitze ist, dann hielt ich es für angezeigt, dass ein Protagonist der ostdeutschen Landesverbände, weil nun mal die Landesverbände in ihren Bundesländern ganz tolle Wahlergebnisse für unsere Partei erzielt haben, vertreten ist. Und zum anderen auch jemand eines großen westdeutschen Landesverbandes, so wie ich es zum Beispiel bin.
Auch im Gespräch Thüringens AfD-Vorsitzender Höcke, auch er laut Verfassungsschutz Rechtsextremist. Und die Fraktionsvorsitzende Weidel, die sich mit den Extremen in der AfD arrangiert zu haben scheint. Die, die Meuthen nahestehen, halten ihrer möglichen Kandidatur das Argument Ämterhäufung entgegen.
Das ist gerade ein großes Problem, dass Menschen dann weder den Fraktionsvorsitz noch den Bundesvorsitz richtig machen können.
Meuthen hat zwar angekündigt, so wörtlich nicht verstummen zu wollen, doch wie viel entscheidendes Gewicht hat seine Stimme noch, jetzt wo er seinen Rückzug angekündigt hat?
Der angekündigte Führungswechsel an der AfD-Spitze. Dazu hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Juli Kurz vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Nun ist also auch das Feigenblatt weg. Der Professor für Volkswirtschaft, der AfD immer noch irgendwie sowas wie einen seriösen bürgerlichen Anstrich geben sollte, obwohl weder die Partei noch Jörg Meuthen selbst das sind. Man möchte an dieser Stelle doch noch einmal daran erinnern, dass der Parteivorsitzende, der sich gern als Unschuldslamm und als Kämpfer gegen Rechtsextremisten in der AfD inszeniert, lange Zeit mit eben jenen paktierte und zum jährlichen Kyffhäusertreffen des mittlerweile offiziell aufgelösten Flügels fuhr. Sein heutiger Rückzug ist also vielmehr ein Lehrstück von »Die Geister, die ich rief«. Die rechtsextremen Strukturen, die sich unter ihm in der Partei weiter ausbreiten konnten, hat er jetzt einfach nicht mehr eingefangen bekommen. Es ist zu spät. auch weil es ihm zunehmend an Unterstützung von seinen Leuten mangelte. Nicht zuletzt auch, weil die sich mehr um die eigenen Karrieren scheren. Der Kampf gegen Rechtsextreme ist da wenig hilfreich. Das Lager um Björn Höcke hingegen beschwört den Chorgeist, organisiert sich straff, um Meuten zu schwächen. Gut sichtbar beim vergangenen Parteitag. Seitdem hat der Rechtsextremist Höcke in der AfD weiter an Macht gewonnen, auch weil sein Landesverband in Thüringen der einzige war, der bei der Bundestagswahl zulegen konnte. Für denjenigen, der jetzt Meuten nachfolgt, dürfte mehr denn je gelten, nichts geht ohne Höckes Gnaden. Und so folgt alles der klaren DNA der AfD. Am Ende gewinnen immer die extremeren Positionen. Das mussten schon Bernd Lucke und Frauke Petri erfahren. Es war naiv von Meuthen zu glauben, dass es bei ihm anders laufen könnte. Parteivorsitzende kommen und gehen in der AfD. Nur die rechtsextreme Spirale, die dreht sich einfach immer weiter.
Die Meinung von Julie Kurz. Ein gutes halbes Jahr lang gehörten sie fest in das öffentliche Erscheinungsbild. Jetzt schließen die Corona-Testzentren reihenweise. Denn was für viele Alltag in der Pandemie geworden war, ein Corona-Schnelltest, bevor man ins Kino oder ins Restaurant geht, meist schmerz- und vor allem kostenlos, damit ist seit heute Schluss. Der Bund zahlt nicht mehr für die sogenannten Bürgertests. Schließlich gäbe es jetzt genügend Möglichkeiten, sich zu impfen, so die Argumentation. Alle, die sich dennoch auf das Coronavirus testen lassen wollen, die müssen das nun selbst bezahlen. Zumindest fast alle. Johannes Jornes berichtet.
Bijan Frisch hat heute 14,95 Euro für den Corona-Schnelltest gezahlt. Aus Sicht der Bundesregierung nur fair. Schließlich hätte er sich längst impfen lassen können. Weil er nach Mallorca fliegt, braucht er den Test. Dafür kommt der Staat seit heute nicht mehr auf.
Es erhöht schon den Druck, aber für mich persönlich sind jetzt die 15 Euro nicht Druck genug.
An diesem Morgen sind es hier in Hamburg nur sehr wenige, die sich gegen Bezahlung testen lassen. Einige brechen das ab, als sie von dem Preis hören. Der erhoffte Druck auf die Ungeimpften, so richtig kommt er noch nicht an.
Ich möchte mich nicht impfen lassen und das ist immer noch meine freie Entscheidung. Aber jetzt wird mir dummerweise die Entscheidung, ob ich irgendwie Geld ausgeben muss oder nicht, wird mir abgenommen. Und das wird einfach vom Staat oktroyiert.
Ich bin Asthmatiker und da sind natürlich noch Nebenwirkungen, etwaige Nebenwirkungen etwas anders zu bewerten. Und deswegen bin ich noch ein bisschen abwartend, was nicht heißt, ich bin da irgendwie Querdenker oder Impfgegner. Ich habe sonst alle Impfungen meines Lebens mal alle mit und durchgemacht.
Seit heute sind die Tests nur noch in wenigen Ausnahmen kostenlos. Für Kinder bis 12 Jahre, für Jugendliche unter 18 Jahren noch bis zum Jahresende. Für Frauen, die in den ersten 3 Monaten schwanger sind. Für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Und zum Beenden einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion. Ein anderes Zentrum. Hier testeten sie vergangenen Montag noch 460 Personen. Heute bis zum Nachmittag 50 Anmeldungen. Überwiegend Jugendliche und Kinder. Axel Strelitz betreibt noch 8 Zentren. Es waren mal 30. Was ihn stört, die Neuregelung kenne keine Ausnahmen für Geimpfte, die etwas mehr an Sicherheit wollen.
Ich finde es durchaus ein legitimes Ziel, es zu versuchen, auf die Art und Weise den Impfdruck zu erhöhen. Ich finde es aber falsch, dass man, denn man bestraft damit auch die Geimpften. Die werden auch ihre Tests benötigen in Deutschland. Und auch in diesem Herbst werden die bei Grippezeit immer wieder ein Bedürfnis nach Gewissheit haben.
Die Impfquote mag steigen, aber zu welchem Preis? Nicht jeder hat das Geld für regelmäßige Tests. Und womöglich, fürchten Immunologen, erhöht die Kostenpflicht ungewollt sogar das Risiko für alle.
Ich sehe das eher kritisch, weil die Schnelltests dazu geeignet waren, Infizierte und damit Infektionsketten schnell zu erkennen und diese dann auch zu unterbrechen. Und wenn die jetzt kostenpflichtig werden, dann werden sich weniger Leute testen lassen und damit werden wir weniger über die Infektionen erfahren.
Dass der Mallorca-Reisende seinen Test nun zahlen muss, erscheint auf den ersten Blick fair. Aber eine höhere Impfquote muss das nicht zwangsläufig bedeuten.
Der Feldhamster galt lange Zeit als Symbol so mancher Kornfeld-Idylle. Für einige Landwirte wurde er dann aber zur Plage, die ihre Ernten bedrohte. Heutzutage ist der Feldhamster eines der seltensten Tiere in Europa und gehört damit zu etwa 1 Million Pflanzen und Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Auch darüber berät jetzt die 15. UN-Artenschutzkonferenz und diskutiert auch schon konkrete Ideen, wie man das Aussterben der Arten verhindern oder immerhin verlangsamen könnte. Bis 2030 sollen 30% der Landflächen und Meere unter Schutz gestellt sein. 20% der bereits schon zerstörten Ökosysteme in Mooren, in Auen oder in Wäldern sollen in ihren Naturzustand zurückversetzt werden. Und auch der Einsatz von Pestiziden steht auf der Liste der Artenschützer. Deren Einsatz soll um 2/3 zurückgefahren werden. Was es konkret bedeutet, auch schon heute gegen den Exodus der Vielfalt anzukämpfen, hat sich Matthias Ebert im weltgrößten Binnenfeuchtgebiet im brasilianischen Pantanal angesehen.
Dieser Tage muss Karin Domingo ihre Überwachungskameras jede Woche scharf stellen. Denn derzeit leiden die Tiere in Brasiliens Hinterland wegen der Brände und extremer Trockenheit. Wir wollen herausfinden, wie es den Tieren geht, die vorbeiziehen. Ist ihr Fell verbrannt? Sind sie abgemagert? An dieser Stelle Entwarnung. Affen, ein Ozelot und ein Tapir. Sie alle wirken gesund. Karins Hilfsorganisation Ecotropica ist unterwegs im Notfalleinsatz für die Tiere im Pantanal, dem größten Feuchtgebiet Südamerikas. An einer Wasserstelle drohen Kaimane qualvoll zu verenden. Wegen ausbleibender Regenfälle steigen die Flüsse seit 2 Jahren nicht mehr so an wie üblich. Plötzlich ein Affe, der im Geäst nach Wasser und Nahrung sucht. Karin bereitet eine Futterstelle vor. Obst für die dehydrierten Tiere. Diese extreme Trockenheit kommt auch davon, dass flussaufwärts überall neue Sojafelder entstehen, bis an die Quellen der Flüsse heran. Unsere Regierung tut nichts dagegen. Eine Gefahr für dieses artenreiche Gebiet mit wilden Wasserbüffeln, dem Storchenvogel Jabiru und dem König des Pantanal. Ein Jaguar auf der Jagd nach Wasserschweinen. Nur ein Stück entfernt ist mit einem Mal alles in Rauch gehüllt. Buschbrände auf dem staubtrockenen Boden. Das zweite Jahr in Folge zerstören Flammen Teile des Pantanal-Ökosystems. An einem Tümpel sitzen 2 Riesenotter fest, inmitten der verbrannten Landschaft. Kurz darauf müssen die Helfer von Ecotropica anpacken. Das Feuer breitet sich rasant aus, manchmal sogar unterirdisch. Die Brände sind bis an den Fluss vorgerückt und können mit Hilfe des Windes sogar ein Naturschutzgebiet auf der anderen Seite erreichen. Das wäre fatal. Die Ursachen sind oft kleinere Feuer, die wegen der Trockenheit außer Kontrolle geraten. Millionen Tiere sind in den letzten 2 Jahren verbrannt, wie dieser Kaiman. Eine ökologische Katastrophe in einem der artenreichsten Gebiete der Erde.
Während in Deutschland derzeit nach einer neuen Regierung gesucht wird, steckt die Regierung in Österreich aus Konservativen und Grünen in den vergangenen Tagen in einer heftigen Krise. Und die ist nun zumindest vorerst abgewendet. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Alexander Schallenberg ist neuer Bundeskanzler von Österreich. Der bisherige Außenminister wurde am Mittag von Bundespräsident van der Bellen vereidigt. Schallenberg folgt im Amt seinem Parteifreund Kurz von der ÖVP. Dieser war am Wochenende unter dem Druck laufender Korruptionsermittlungen zurückgetreten. Der neue Bundeskanzler betonte, er wolle eng mit Kurz in dessen künftiger Funktion als Fraktionschef zusammenarbeiten. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an 3 US-amerikanische Arbeitsmarktspezialisten. Die Königlich Schwedische Akademie in Stockholm begründete ihre Entscheidung damit, dass David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens die empirische Forschung revolutioniert hätten. Card zeigt mit seiner Arbeit etwa, welche Auswirkungen Migration und Mindestlöhne auf den Arbeitsmarkt haben. Angrist und Imbens würdigte die Jury für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Ursache und Wirkung. 69 Unternehmen der deutschen Wirtschaft haben sich mit einer Initiative an die Politik gewandt und fordern mehr Tempo beim Klimaschutz. Die Konzerne sprechen dabei von einer Umsetzungsoffensive für Klimaneutralität. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Ein schnellerer Ausstieg aus der Kohle und eine deutliche Erhöhung der Wind- und Sonnenenergie in Deutschland sind eine Kernforderung der Unternehmen, zudem eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Technologien im Bereich Klimaschutz. So sollen klimafreundliche Unternehmen entlastet und klimafeindliche durch eine entsprechende CO2-Bepreisung mehr belastet werden. Zudem solle der Staat als größter Auftraggeber als Vorbild auch für mehr private Investitionen dienen. Auch kürzere Planungs- und Genehmigungsverfahren sind Forderungen an die Politik. Gerade bürokratische Hürden würden den dringend benötigten Ausbau regenerativer Energien ausbremsen, kritisieren neben der Wirtschaft auch Wissenschaftler, die ebenfalls heute an eine künftige Bundesregierung appellierten.
Das Gebiet rund um den ausgebrochenen Vulkan auf der Atlantikinsel La Palma ist erneut von mehreren starken Erdbeben erschüttert worden. Experten werten das als Anzeichen, dass sich neues Magma unter dem Krater staue. Der Lavastrom hat nun auch Industrieanlagen erreicht. Da dadurch giftige Dämpfe entstehen könnten, verhängten die Behörden für mehrere Orte eine Ausgangssperre. Seit dem Vulkanausbruch vor 3 Wochen wurden auf La Palma etwa 1300 Gebäude zerstört.
Es betrifft Menschen im ganzen Land, aber besonders groß sind die Probleme in den großen Städten, etwa Köln, weil man da leichter an die Suchtmittel kommt, die aus dem Leben ganz schnell einen Teufelskreis machen, an Drogen wie Heroin. Viele Abhängige wollen da raus, doch nicht immer helfen die klassischen Entzugstherapien. Für schwerst Drogensüchtige gibt es aber vielleicht doch einen Ausweg, einen, der sich erstmal anhört wie ein totaler Widerspruch. Die Heroinabhängigen bekommen dabei nämlich genau den Stoff, von dem sie abhängig sind, Heroin. Tobias Reckmann hat für seine Mittendrin-Reportage eine sogenannte Substitutionsambulanz in Köln besucht, die Betroffenen mit eben genau diesem Ansatz helfen will.
Hier ist für Sebastian die Grenze. Eine Straße am Kölner Neumarkt. Auf den Platz rüber geht er nicht mehr, denn hier begann seine Drogenkarriere. Er ist Anfang 20, als er anfängt, Partydrogen zu nehmen. Er hatte einen Job als Rettungsassistent und eigentlich ein stabiles Leben. Aber dann verliert er die Kontrolle.
Ja, dann bin ich zu meinem Freund gefahren, wollte was zum Rauchen kaufen, Haschisch, Marihuana, sowas. Und dann sagt er, er hätte das nicht, aber er hat da was anderes, sowas Ähnliches.
Es ist Heroin. Sein Dealer fixt ihn damit an.
Pam, Sorgen weg, Pam, Ängste weg, Pam, Zukunft klappt, Pam, wie in Mamas Bauch, ja, warte überall.
Was sich beim ersten Mal noch gut anfühlt, entgleitet ihm dann. Er braucht immer mehr Heroin.
Und dann ist es eigentlich auch gar nicht mehr so, dass man sich die Probleme damit weghaben will, weil das Problem ist ja dann eigentlich das Heroin.
Das Heroin und die Finanzierung der Sucht. Er fängt an zu klauen. Diebstähle, Betrug, am Ende stehen 3 Jahre Gefängnis. Die Sucht bleibt. Alle Entzugsversuche scheitern. Am Ende landet er hier, in der Kölner Substitutionsambulanz. Hier bekommen Schwerstabhängige reines Heroin auf Rezept. Sebastian ist einer von insgesamt 60 Patienten.
Das übliche Prozedere, Kontrolle auf Alkohol. Wenn wir mehr als 0,09 haben, kriegen wir nichts.
Und wie sieht's aus?
0,0.
Jürgen Pliester ist mit 66 der älteste Patient hier. Seit fast 40 Jahren auf Heroin und seit 8 Jahren im Substitutionsprogramm.
Was macht Heroin mit dem Körper?
Ja, kaputt. Also wirklich kaputt. Ne? Ich habe offene Beine. Ganzer Körper sieht ungefähr so aus. Sind die sogenannten Straßen. Na, überall waren Adern, die waren mal so dick wie mein kleiner Finger überall. Ne?
2-mal pro Tag kommen sie her und holen sich ihre Dosis ab. Nicht um high zu werden, sondern um zu funktionieren. Eva Maria Dorgelow ist Psychiaterin und gibt die Spritzen aus.
Das wird er sich gleich selber injizieren.
Das Heroin müssen die Abhängigen direkt vor Ort spritzen, um Missbrauch zu verhindern.
Unsere Patienten sind in der Regel sehr routiniert, auch wo die dann hin injizieren. Und der Patient wird sich jetzt draußen noch ein bisschen hinsetzen und eben so die Wirkung, die flutet dann noch an. Da kann er sich so ein bisschen erholen noch, ne, und ein bisschen chillen, wie man so auf Neudeutsch sagt. Ne.
Das Heroin ist chemisch rein, also ohne die giftigen Streckstoffe, die auf der Straße mit drin sind.
Sinn und Zweck dieses Programms ist, dass die Patienten sich gesundheitlich stabilisieren, dass die wegkommen vom Straßenheroinkonsum.
Das heißt, es geht erstmal gar nicht hier darum, die Leute von dem Stoff runterzubekommen?
Nee, also darum geht es jetzt hier erstmal definitiv nicht. Die Drogenersatzstoffe sind auch Opiate, das ist richtig. Die Patienten bleiben abhängig. Eine Suchterkrankung ist sowieso chronisch, ne? Also das ist eine chronische Rückfallerkrankung. Deswegen hat man so diesen Abstinenzgedanken in der Behandlung von opioidabhängigen Menschen aufgegeben.
Das muss man erstmal sacken lassen. Die Heroinsucht ist so stark, dass viele Abhängige ihr Leben lang nicht mehr davon loskommen werden. Hier in der Ambulanz tun sie alles, damit die Betroffenen mit der Sucht zumindest einigermaßen leben können. Jeder Patient bekommt eine psychosoziale Betreuung und Hilfe im Alltag, zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Sebastian und Jürgen haben diesen Schritt mittlerweile geschafft. Beide haben wieder einen festen Wohnsitz.
Wie hat sich denn Ihr Leben durch das Programm eigentlich so verändert?
180 Grad. Wie gesagt, ich war obdachlos, hatte keine Zähne mehr, war schwerst abhängig von mehreren Substanzen. Jetzt bin ich nur noch von einer Substanz, kümmere mich um meine Schulden, habe wieder ein Dach über dem Kopf, also ein geregeltes Leben einfach. Ja.
Auf absehbare Zeit ist er noch krankgeschrieben, aber er hofft, irgendwann wieder als Rettungsassistent arbeiten zu können. Sein eigenes Leben hat er schon gerettet.
Es ist gar nicht so lange her, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen ein Land verloren hat, das auch noch nicht so lange her einen neuen Namen bekommen hat, Nordmazedonien. Die 1:2 Niederlage in der WM-Qualifikation Ende März war dann auch irgendwie bezeichnend für das zähe Ende der Ära Jogi Löw. Doch seit Hansi Flick die Verantwortung trägt, scheint ein neuer Schub die Nationalelf anzutreiben. Und so nutzte sie die Chance auf Revanche im Rückspiel am Abend überzeugend, wie Bernd Schmelzer berichtet.
Bundestrainer Hansi Flick hat das Motto ausgegeben, die WM-Teilnahme so schnell wie möglich perfekt machen zu wollen. Entsprechend engagiert beginnt sein Team und hat bereits in der zweiten Minute die erste Gelegenheit durch Kimmich. Auch in der Folge ist die DFB-Elf die bessere Mannschaft, hat teilweise über 70% Ballbesitz. Gerade der zuletzt kritisierte Werner vergibt jedoch zweimal aussichtsreich. So steht es zur Pause aus deutscher Sicht nur 0:0 in Skopje. Der erste gute Angriff nach dem Seitenwechsel bringt das verdiente 1:0. Havertz der Torschütze, Müller legt Zentimeter genau vor. Der Weltranglisten 74. Nordmazedonien hält bis 20 Minuten vor Ende gut mit. Dann sorgt ausgerechnet Werner mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Binnen 180 Sekunden erhöht er auf 3:0. Gerade sein zweiter ist ein sehenswerter Treffer. Den Schlusspunkt setzt schließlich Musiala 4:0. Durch diesen Erfolg hat sich die deutsche Mannschaft vorzeitig für die WM 2022 qualifiziert.
In weiteren Bundesländern haben heute die Herbstferien begonnen und in vielen Teilen Deutschlands, Claudia, da war es richtig goldenherbstlich heute. Bleibt das auch so in dieser Woche?
Ah, Ingo, ich muss leider nein sagen, denn es wird in den nächsten Tagen für die meisten doch immer mal wieder nass sein. Auch heute gab es Schauer, zum Teil auch mal kräftiger. Sonne zwar zwischendrin, ja, aber es wird deutlich kälter. Heute der Wendelstein. Man sieht zwar so ein paar Schleierwolken, aber trotzdem noch, es war trocken und Temperaturen um 5 Grad. Was ich Ihnen jetzt zeige, erwartet uns die nächsten zwei Tage, nämlich Schnee am Alpenrand und zwar nicht zu knapp. Das werden Schauer sein, deswegen 10 bis 20 Zentimeter oberhalb von 1000 Metern. Morgen vor allen Dingen am Abend, das heißt kräftiger Schauer oder mehrere kräftige Schauer, dann kommen wir an die 20 Zentimeter. In den Hochlagen, also zum Beispiel Wendelstein, 1838 Meter hoch, 1800 Zentimeter. Mein Gott, jetzt bin ich völlig verwirrt. Also 1800 Meter hoch. Am Mittwoch ab 800 Meter Schnee. Das dann allerdings eher in der Nacht zu Mittwoch und am Vormittag. Und das können dann mit Schauern auch nochmal 5 bis 15 Zentimeter sein. Jetzt in der Nacht gibt es vor allen Dingen Schauer und Regengüsse, die von Norden und Nordwesten hereinziehen. Die Front, die heute über Deutschland gezogen ist, legt sich dann an den Alpenrand. Morgen eine neue Kaltfront, dahinter dann Schauer mit der Kaltfront dichte Wolken. Über die Mittagszeit liegt die dann so den Main entlang und südlich davon. Von Norden und Nordwesten kommen immer mal wieder Regengüsse hinterher, die zum Teil auch kräftig sein können. In der Nacht liegen die Temperaturen meist bei Werten zwischen 5 und 9 Grad, 11 Grad auf Helgoland. Morgen Nachmittag steigen die Temperaturen dann in den trockenen Abschnitten auf 10 bis 14 Grad, also auch morgen schon etwas kühler als noch heute. In den kommenden Tagen immer mal wieder nass von oben, dazu am Mittwoch vor allem nach Osten hin trocken mit Sonnenschein, sonst auch kräftige Schauer, 13, 14 Grad Maximum. Am Donnerstag von Westen her wieder etwas wärmer, da ist es dann am ehesten im Südwesten trocken.
Also herbstlich alles in allem. Vielen Dank, Claudia Kleiner, so soll es ja auch sein. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Dokumentation Das Afghanistan-Desaster. Was denken unsere Soldaten darüber? Das Nachtmagazin mit André Schünke, das erwartet Sie um 0:50 Uhr. Und wir sehen uns dann morgen ab wieder. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.